Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Theresa Coloma-Beck, Soziologin an der Bundeswehr-Universität in München. Guten Tag, Frau Coloma-Beck.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Ich freue mich, dass Sie hier sind und ich freue mich natürlich, dass Sie alle uns zuhören. Heute an diesem 9. November ist ja immer ein sehr besonderes Datum. Ein Datum, in dem sich Licht und Schatten der deutschen Vergangenheit spiegeln. So hat es, glaube ich, der Bundespräsident heute gesagt. Ausrufung der Ersten Deutschen Republik 1918, Hitlerputsch 1923, Novemberpogrome 1938, Fall der Mauer 1939. Frau Coloma-Beck, die Gedenkveranstaltungen hier sind ja alle abgesagt worden. Aber wir wissen, am Wochenende wurde in Leipzig demonstriert. Ist das stimmig? Vielleicht nicht unbedingt ganz, oder?
Nee, das ist leider überhaupt nicht stimmig und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir diese Situation haben. Wenn Sie sich erinnern, im September war es, glaube ich, hatten wir schon mal die Konstellation, dass in Hanau das Gedenken an die Opfer dieses Amoklaufs dort abgesagt werden musste. Aus guten Gründen, aber am nächsten Tag in Berlin eine sehr, sehr große Demonstration stattfand und das sieht nicht gut aus und diese Schieflagen sind auch problematisch für Demokratieverständnis, für Diskussionen ums gesellschaftliche Selbstverständnis. Also ich finde das eigentlich ein bisschen besorgniserregend.
Besorgniserregend, bedenklich. Also wie würden Sie sich's wünschen, in zwei Sätzen gesagt?
Das ist nicht so einfach gesagt. Es gibt ja sehr viel kleine Pogromgedenken. In meiner Familie haben Familienmitglieder Stolpersteine geputzt, haben sich engagiert bei kleinen Gedenkveranstaltungen vor kleinen Mahnmalen. Das findet alles statt. Es ist tatsächlich, es ist nicht stumm. Vielleicht wäre eine gute Gegenstrategie, dass man das Kleine, was passiert, dann tatsächlich dem auch eine Öffentlichkeit gibt und nicht die Öffentlichkeit sich sozusagen dort nur fokussiert, wo sehr, sehr viele Menschen mit nicht so viel Verantwortung Gefühl auf die Straße gehen.
Auf diese Demonstration, wo genau das passiert ist, werden wir natürlich in dieser Sendung auch gucken, werden drüber sprechen, denn wir besprechen die Themen des Tages. Und gleich unser erstes Thema ist die Impfstrategie der Bundesregierung, die heute im Corona-Kabinett Thema war. Wenn der Impfstoff gegen Corona da ist, wer wird dann zuerst geimpft? Das ist die Frage, mit der sich das Corona-Kabinett heute beschäftigt hat, das ja unter der Leitung der Kanzlerin immer montags tagt. Und da soll also eine nationale Impfstoffstrategie verabschiedet werden. Die Bundeskanzlerin hatte am Wochenende schon das Folgende gesagt.
Ganz vorne dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören.
Ja, und jetzt ist es eben so, dass sehr viele zu einer Risikogruppe gehören in Deutschland. Frau Coloma-Beck, ich nehme an, es wird einen großen Run auf diesen Impfstoff geben.
Ja, wahrscheinlich wird es zunächst einen großen Run geben und man wird mit diesem Problem zu kämpfen haben. Irgendwann wird man mit dem Problem zu kämpfen haben, dass sich nicht alle impfen lassen wollen. Mhm. Also für einen soziologischen Blick sind das, glaube ich, sehr interessante Dynamiken, die wir da vor uns haben werden, wenn es diesen Impfstoff denn einmal gibt.
Mhm. In der Tat, noch haben wir ihn ja gar nicht, aber wir diskutieren schon trotzdem drüber. Volker Findhammer, mein Kollege im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur, hat sich die Diskussion im Corona-Kabinett nicht genau angeguckt. Herr Findhammer, wann wird der Impfstoff denn da sein?
Naja, das Corona-Kabinett tagt ja noch, aber sicherlich geht man davon aus, dass der Impfstoff nicht vor Frühjahr 2021 da sein wird. Das wird auch nicht einer sein. Sieben sind im Moment im Gespräch, alle mit unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Wirkungen. Und ich will das gleich aufgreifen, was die Frau Beck gerade gesagt hat. Es wird zumindest auch, das ist sicher, keine Impfpflicht geben, sondern die Impfung wird in jedem Fall freiwillig bleiben. Und auch dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird der Impfstoff, der in den ersten Monaten ja noch knapp sein wird, angemessen verteilt? Und dazu hatte ja extra die Impfkommission gemeinsam mit dem Ethikrat und der Leopoldina heute ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt. Da ging es also darum, dass der Impfstoff am Ende nicht nur medizinisch verteilt, sondern dass damit ja auch viele ethisch-rechtliche Fragen einhergehen, die nachvollziehbar für alle geklärt werden müssen. Und hören wir mal rein, was Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrats, heute zur Verteilung des Impfstoffs gesagt hat.
Was heißt das jetzt in der Praxis? Die ethischen und rechtlichen Prinzipien schlagen sich in vier Impfzielen nieder. Verhinderung schwerer Fälle, Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten Risiko, Verhinderung der Übertragung und Schutz in Umgebungen mit hohem Anteil vulnerabler Menschen oder hohem Ausbruchspotenzial und Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens.
Das klingt jetzt alles noch wissenschaftlich exakt, aber dahinter stehen natürlich, dass an erster Stelle Risikopatienten stehen sollten mit Alter oder Vorerkrankungen, gefolgt vom Pflegepersonal und den Ärzten, also etwas umgekehrt, wie die Kanzlerin das vorhin im O-Ton gesagt hatte. Und dann an dritter Stelle alle Menschen, die in, wie hieß es so schön, systemrelevanten Bereichen tätig sind, also Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrerinnen und die Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Das soll zumindest die Reihenfolge sein, ohne dass das bislang konkret festgelegt wurde.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese Risikogruppe blicken, Frau Koloma-Beck, ich meine, wir sind hier in einer Wohlstandsgesellschaft zu Hause. Infektionskrankheiten breiten sich aus unter Leuten, die Diabetes haben, die Bluthochdruck haben, die übergewichtig sind. Das sind ja alles Risikofaktoren für eine solche Krankheit. Was denken Sie? Sie haben gerade gesagt, soziologisch ist das sehr interessant. Mhm. Was ist genau der interessanteste Punkt aus Sicht der Soziologie?
Na, aus Sicht der Soziologie ist vor allen Dingen interessant, wie sich diese Einführung des Impfstoffs auf bestehende Ungleichheiten auswirken wird. Also auch wenn der Impfstoff freiwillig ist, jetzt stellt man sich vor, wird beispielsweise Pflegepersonal geimpft. Der Impfstoff ist aber knapp, es werden nicht alle geimpft. Hat das dann beispielsweise zur Folge, dass die geimpft sind, mehr arbeiten müssen plötzlich?
Mhm. Oder mehr arbeiten dürfen.
Genau, ich würde jetzt vermuten, dass es erstmal Knappheiten gibt. Also und da gibt es in der Geschichte sozusagen auch interessante Vorbilder, die man nutzen kann, um da so ein bisschen Gedanken zu bewegen. In den Südstaaten im 19. Jahrhundert gab es so eine große Gelbfieberepidemie, wo dann Immunität so eine Art Privileg wurde, das dann Arbeit ermöglichte, aber bestimmte Menschen eben auch in Situationen brachte, wo ihnen Arbeit aufgenötigt wurde. Und da sind wir noch in der Zeit der Sklaverei und so weiter, die sich dann auch nicht wehren konnten. Wer immun war, musste eben arbeiten.
Mhm. Volker Fintermann.
Eine andere Debatte wird sicherlich auch die sein, dass die Bundesregierung ja offenbar auch ein zentrales Impfregister plant. Das hört sich wieder datenschutzrechtlich schwierig an. Da sollen nämlich all die registriert werden, die geimpft wurden. Und da hieß es dann heute vom Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, dass dieses Register aber nur dazu da sein soll, um mögliche Nebenwirkungen auch möglichst schnell zu erfassen. Ich habe es ja gesagt, es sollen 7 Impfstoffe sein, die möglicherweise auf den Markt kommen und man weiß ja heute noch nicht, wie die Nebenwirkungen der einzelnen Impfstoffe sein könnten. Und um das besser abzugleichen, beispielsweise soll es so ein zentrales Impfregister geben, wo es natürlich in unserer gesellschaftlichen Diskussion auch wieder viele Fragezeichen geben wird, ob das richtig und angemessen sein wird.
Thema ist ja auch, dass es einige gibt, die sagen, ich werde mich auf jeden Fall nicht zwingen lassen, mich impfen zu lassen. Und ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin, Herr Fintermer, betont, niemand wird gezwungen, sich impfen zu lassen, oder?
Das ist richtig. Die Bereitschaft liegt im Moment bei 50-60% der Menschen in Deutschland, die sich impfen lassen wollen. Medizinisch sinnvoll und notwendig wären es, wenn es über 70% wäre. Da käme man zu dieser berühmten Herdenimmunität, die ja immer erhofft und gewünscht wird. Und diesen Zustand möchte man eben dadurch auch erreichen, dass man eben mehr Aufklärung betreibt und dass man möglichst viele Menschen erreicht, die sich am Ende freiwillig impfen lassen. Definitiv ist klar, eine Impfpflicht, die ja von vielen immer wieder kritisiert und angegangen wird, die soll es nicht geben.
20.000 Menschen waren es wohl, vielleicht auch noch ein paar mehr, die in Leipzig demonstriert haben am Wochenende auf der sogenannten Querdenken-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Die Leute standen dicht gedrängt, hatten keine Masken auf und als sie dann aufgefordert wurden, diese Demonstration aufzulösen, haben sie gerufen, wir bleiben hier. Da gibt es jetzt Kritik an der Polizei, die hätte doch bitte diese Demonstration auflösen sollen. Aber die Polizei sagt, das wäre ja nur gegangen, wenn man unverhältnismäßig viel Gewalt angewandt hätte. Das Problem wäre vielmehr gewesen, dass die Demonstration überhaupt genehmigt wurde. Und das sieht auch Sachsens Innenminister Roland Wöller so. Der hat die Richter gescholten.
Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat mit seiner Entscheidung, die Großdemonstrationen mitten in Leipzig zuzulassen, die größte Corona-Party mit über 20.000 Teilnehmern genehmigt.
So sagt das also Roland Wöller. Hier zu Gast Theresa Koloma-Beck, Soziologin. Frau Koloma-Beck, kann man das so sehen? Ist da von den Richtern eine falsche Entscheidung getroffen worden?
Soweit ich das sehe, kann man das im Augenblick ja noch gar nicht so richtig beurteilen, weil warum diese Entscheidung getroffen wurde, noch gar nicht öffentlich.
Aber sie ist getroffen worden.
Genau, aber sie ist getroffen worden. In jedem Fall würde ich sagen, dass man jetzt die Polizei nicht so ganz einfach aus der Verantwortung für die Geschehnisse lassen darf. Wobei ganz, ganz klar ist, dass das keine einfache Situation war. Also da besteht jetzt überhaupt kein Zweifel dran. Das war herausfordernd, ob das auch ein bisschen anders hätte laufen können. Das sollte aber zumindest doch diskutiert werden.
Soll diskutiert werden. Ich will trotzdem nochmal bei den Richtern bleiben. Denn es sind ja verschiedene Grundrechte, die hier miteinander konkurrieren. Also Konstantin Kuhle von der FDP hat bei uns gesagt in Deutschlandfunk Kultur das Folgende.
Wir müssen ein neues Verständnis dafür entwickeln, welche Gefährdung durch solche Demonstrationen für andere Grundrechte entsteht. Diese spezifische Gefährdung für Pressefreiheit und körperliche Unversehrtheit, das ist wirklich das Neue an Demonstrationen in der Corona-Zeit. Und hier müssen Politik, Polizei, aber auch die Justiz professioneller hinschauen.
Hat er da recht?
Ja, also auf jeden Fall hat er recht, wenn er sagt, man braucht da einen neuen Blick auf diese Dinge. Also diese Übergriffe, die man insbesondere auch auf Pressevertreter jetzt gesehen hat in diesen Demonstrationen, ist ja doch aus jedenfalls meiner Perspektive ein eher neues Bild. Und wahrscheinlich ist die Frage, wie legitim es ist, von früheren Ereignissen bei Demonstrationen dieser Bewegung auf das zu schließen, was bei der nächsten Demonstration passiert. Ist das zulässig? Ist das nicht zulässig? Ich würde sagen, im Augenblick verdichten sich doch die Hinweise, dass mit Gesundheitsschutz auf Querdenken-Demonstrationen nicht zu rechnen ist und mit einer unbehelligten Arbeit der Presse auch nicht.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, also so einfach wollen Sie die Polizei hier sozusagen nicht entlassen, wollen schon sagen, da ist auch eine Verantwortung der Polizei gewesen. Aber wir hören nochmal, was der Innenminister Horst Seehofer gesagt hat. Er hat es nicht im O-Ton sozusagen gesagt, sondern in einer Erklärung. Und hier wird er zitiert.
Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen. Die Polizei hat meine volle Rückendeckung.
Also er will die Polizei hier schützen.
Ja, also als Soziologin würde ich einfach sagen, dass es ein Kurzschluss ist von Hinterfragen auf einen Mangel an Rückendeckung zu schließen. Also ich würde sagen, man kann der Polizei auch Rückendeckung geben, indem man ganz genau hinguckt, was hat sich da eigentlich ereignet und wie kann man genau solche Situationen in Zukunft vermeiden. Also sagen diese, dass immer wieder wiederholt wird, die Produktion von Wissen über diese Vorgänge bei diesen Demonstrationen, die viele Leute problematisch finden, das sei praktisch eine Gefährdung der Legitimität der Polizei, das sei eine Anklage, eine implizite. Das finde ich ist eine grundfalsche Einstellung. Also die Produktion von Wissen ist nützlich, auch um die praktische Arbeit zu unterstützen und auch um die Legitimität der Polizeien zu untermauern, zu unterstützen, zu erneuern und Vertrauen wiederherzustellen.
Ich erinnere mich gerade, dass Sie so auch argumentiert haben, als es um die Studie ging, die man eventuell für die Polizei anvisieren könnte in Sachen Racial Profiling.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Jetzt ist natürlich, wenn man auf diese Demonstration blickt, nochmal die Frage, wie war da eigentlich die Zusammensetzung der Menschen? Wie viele rechtsextreme Menschen waren dabei? Wo stehen eigentlich wirklich die Mitglieder der Querdenken-Bewegung? Die sagen ja, nein, sie seien nicht rechts, aber warum distanzieren Sie sich nicht deutlicher? Sehen Sie da ja auch vielleicht sogar eine Spaltung der Gesellschaft?
Also ich würde das jetzt gar nicht auf so einer psychologischen Ebene diskutieren wollen, wer hatte da jetzt genau welche Einstellungen, sondern man kann einfach sachlich sehen, dass diese Demos den extrem rechten Bewegungen nützen. Und extrem rechts ist jetzt sozusagen noch rechter als das, was wir jetzt gerade im parlamentarischen Spektrum haben. Und das ist ja schon ganz schön viel. Und das ist ein Problem, dass die in dem Querdenken-Milieu, mit dem sich nicht genug auseinandergesetzt wird, und das ist problematisch. Ich finde die Rede von der Spaltung der Gesellschaft, die Gesellschaft besteht aus sehr vielen verschiedenen und verschiedenartigen Menschen, von mir aus auch Gruppen. Und vielleicht ist es einfach an der Zeit, diese Idee von der Einheitlichkeit der Gesellschaft zu überdenken und Wege zu finden, wie wir Diversität denken können, ohne jedes Mal, wenn es einen manifesten Konflikt gibt, sofort von Spaltung zu reden.
Das hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt. Er befürchtet, dass sich hier auf der Straße eben diese Spaltung der Gesellschaft zeige. Also das finden Sie hier als Wort ein bisschen zu hart?
Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn man das immer weiter wiederholt, dann redet man das herbei, dass das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung werden könnte. Politisch würde ich sagen, besteht die Herausforderung darin, dass nach dem Krieg wir in der Bundesrepublik dieses Konsensmodell hatten des Politischen. Und das bröselt gerade an ganz vielen verschiedenen Enden. Also ja, beispielsweise auch, wenn wir zum Beispiel an die Politiken gegen den Klimawandel denken. Und ich glaube, da ist Kreativität gefragt, sozusagen neue Formen der Kooperation in die Wege zu leiten, die nicht mehr auf dieser Vorstellung, wir sind irgendwie einheitlich, beruhen, sondern die heterogene Kooperationen sind. Kooperationen unter Leuten, die in bestimmten Feldern zusammenarbeiten, aber sonst sich auch in ihrer Differenz respektieren. Und es ist auch klar, dass es Teile, also dass von denen, die da auf der Straße waren, sind da auch eine ganze Menge dabei, die jetzt an so einem Spiel gar nicht mehr teilhaben wollen. Also die, weil die Interessen gar nicht mehr konstruktiv in dem Feld in dieser Weise sind. Aber bei denen, mit denen das möglich wäre, sollte man das versuchen.
Ja, jetzt müssen wir natürlich auch in die USA gucken, wollen das auch, ist spannend. Gerade hat die Bundeskanzlerin dem künftigen Präsidenten Joe Biden nochmal zu seiner Wahl gratuliert.
Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm.
Denken Sie, Frau Kolumabek, dass das jetzt ein Neustart sein kann fürs transatlantische Verhältnis mit Joe Biden?
Kommt so ein bisschen drauf an, was man unter Neustart versteht. Also das.
Es war ja sehr abgekühlt, das Verhältnis unter Donald Trump.
Es war abgekühlt unter Donald Trump. Was ich interessant finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man transatlantisches Verhältnis definiert. Also es gab ja, wenn man jetzt nicht nur sagt, das ist das, was von Staaten gemacht wird, und das würde man aus so einer globalisierungssoziologischen Perspektive immer sagen, an diesen transatlantischen Beziehungen sind auch nichtstaatliche Akteure beteiligt, kann man sagen, dass das auch unter Trump durchaus intensiv war. Also Stephen Bannon, Trumps Chefideologe, ist durch Europa getourt und hat bei allen möglichen rechten Bewegungen und Vereinigungen versucht, seine Netze zu spannen. Wir haben jetzt QAnon-Plakate auf jeder Querdenken-Demo. Das ist auch eine Dimension der transatlantischen Beziehung, von denen ich jetzt nicht sehr traurig wäre, wenn die sich jetzt ein bisschen abkühlen würden.
In der Tat, in diese Richtung hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Aber klar, da gibt es transatlantische Beziehungen mit neuen Facetten, gerade was QAnon betrifft. Aber ich dachte eigentlich mehr so in Richtung Multilateralismus. Trump hatte gesagt, America first, und hat das auch sehr stark durchgesetzt. Und zum Beispiel Heiko Maas, der Außenminister, hat heute früh im Deutschlandfunk gesagt, Biden sei eben ein überzeugter Multilateralist, und das sieht Heiko Maas als Vorteil.
Ja, also aus der Sicht der, ich sag jetzt mal, der politischen Institution ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Das wird vielleicht wieder ein bisschen mehr werden wie Business as usual. Ich würde das allerdings als Wissenschaftlerin auch immer so ein bisschen kritisch sehen. Also was mir so ein bisschen aufgestoßen ist in diesem Jubel, was das transatlantische Verhältnis betrifft, ist, dass da schon so Mythen weitererzählt werden, von denen es sich lohnt, sie endlich mal zu hinterfragen, nicht nur im wissenschaftlichen Betrieb, sondern auch in der Politik. Also diese Idee, dass das transatlantische Verhältnis etwas ist, das was, sagen wir, dem Europa der Aufklärung zu tun hat, das sich dann in die USA übertragen hat und die Normen des Westens, vom Westen war jetzt auch viel zu hören, seit man gehört hat, dass Biden gewonnen hat. Also da würde ich mir doch wünschen, dass es stärker anerkannt wird, dass diese Geschichte Europas und auch der transatlantischen Beziehung ist eine, die immer schon vernetzt war in den Süden, in den Osten der Welt. Also der Paul Gilroy, ein britischer Historiker, hat über den Black Atlantic geschrieben, als ein Gegenbild des Nordatlantik. Sagen diese Beziehungen, die entstanden sind durch den transatlantischen Sklavenhandel, der lange Zeit der Motor der Produktion transatlantischer Beziehungen war, die bis heute die Gegenwart prägen. Und wenn man jetzt auf jemanden wie Kamala Harris schaut, dann steht sie ja genau für diese Geschichte der transatlantischen Beziehung. Genau, ja. Die Vizepräsidentin. Und gerade wenn man da hinblickt, sieht man, wie absurd dieses Reden von sozusagen einem Wiederaufstieg eines sehr, sehr, ich sage jetzt mal, altmodisch verstandenen Westens ist, weil diese Idee einfach auch schon bevor Trump kam, nicht mehr zutraf.
Gut, aber das sind jetzt Facetten dieses Verhältnisses, die Sie beschreiben, die sicherlich zutreffen mögen. Aber gleichzeitig ist es doch so, dass die Europäer sehr stark auf die USA gebaut haben und dass unter Trump sehr viel von dieser Sicherheit verloren gegangen ist. Das ist ja kein Mythos, oder?
Nee, das ist kein Mythos. Was ich jetzt sagte, bezog sich darauf, dass es jetzt wieder so eine Hoffnung gibt, sozusagen einen Multilateralismus, der sich an den westlichen Normen, die einfach sehr, sehr europäisch und nordatlantisch gedacht werden, orientiert und so ein bisschen sich wieder Überlegenheitserzählungen des globalen Nordens einschleichen. Und da schiene mir doch eben gerade auch mit Blick auf jemanden wie die Vizepräsidentin eine neue Reflexion der Geschichte dieses Verhältnisses und was es für die Gegenwart bedeutet.
Joe Biden hat die Wahl also gewonnen, ist President-elect, der gewählte Präsident. Und Donald Trump muss jetzt gucken, wie er damit umgeht, hat mal eine Prozesswelle angekündigt. Wir werden sehen, was da jetzt noch alles folgt. Aber für Joe Biden ist eines seiner großen Ziele, das Land wieder zu vereinen. Und das könnte ihm vor allem mit seiner Vizepräsidentin gelingen, mit Kamala Harris. Sie ist die erste Frau, erste Schwarze und erste Amerikanerin mit indischen Wurzeln, die in das Amt eben der US-Vizepräsidentin gewählt wurde. Und hier ist, was sie gesagt hat.
We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
Also große Freude. Das ist dieser Ton, der überall gelaufen ist über Instagram. Sie telefoniert, ist da in Laufklamotten zu sehen. We did it, Joe, Frau Kolomabek. Ist sie wirklich jetzt die Hoffnungsträgerin, die Integrationsfigur?
Auf einer symbolischen Ebene ist sie das ganz gewiss, wenn ich zu diesem, was sie alles das Erste ist, noch hinzufügen darf. Sie ist auch die Erste, die einen jüdischen Partner ins Weiße Haus mitbringt. Also das hat es tatsächlich auch noch nie gegeben. Und in dieser Verbindung zwischen sozusagen der ostasiatischen Geschichte, der karibischen Geschichte, auch der jüdischen Familiengeschichte ihres Mannes und das alles in den USA, steht sie, glaube ich, tatsächlich für eine neue Generation von PolitikerInnen, die jetzt kommen können. Und in dem Sinne ist sie sicherlich eine Hoffnungsträgerin. Übrigens gemeinsam aber auch mit anderen. Also man hat jetzt auch die erste Transgender-Frau ist ins Parlament gewählt worden. Die ersten bekennenden schwarzen homosexuellen Abgeordneten sind im Kongress. Also da hat sich jetzt in dieser Wahl wirklich einiges getan.
Es gibt ja eben auch Alexandria Ocasio-Cortez, die sich ja auch sehr stark profiliert hat. Mit der hat sich Joe Biden, soweit ich weiß, nicht einmal abbilden lassen. Also er hat dann schon genau gewählt, wen er da an seiner Seite zulassen will.
Also über diese Wahl, wie das jetzt kam dazu, dass es nun sie wurde, Kamala Harris, weiß ich wenig. Ich muss sagen, dass es mich ein bisschen eingenommen hat für Joe Biden, dass er sich für jemanden entschieden hat, die im also potenziell die Show stiehlt, kann man sagen, in bestimmten Milieus. Also da schien für mich so eine persönliche Größe drin zu stecken, vor der ich doch einigen Respekt habe. Auch wenn jetzt allen klar ist, Joe Biden, das ist jetzt kein großer Sozialreformer. Also wenn jetzt die Linken in den USA, die gerne Bernie Sanders gesehen haben, die müssen sich jetzt keine großen Hoffnungen machen, dass diese Reformprojekte unter dieser Präsidentschaft wirklich vorangebracht werden.
Ja, aber sie ist tatsächlich in der Siegesnacht dann aufgetreten in Weiß, hatte diese Farbe der Suffragetten gewählt, die eben die Gleichberechtigung vorangetragen haben in Großbritannien, in den USA vor 100 Jahren. Also sie stellt sich in diesen historischen Kontext. Ja, Sie haben recht, Joe Biden hat sich dafür entschieden, so jemanden an seiner Seite zu haben und das ist ein Statement.
Das ist auf jeden Fall ein Statement. Was interessant ist, aber auch bei diesem Duo, die sich ja auch so wunderbar ergänzen, also er hat ja fast schon so ein bisschen was Großväterliches und dann sie ist diese sehr, hat auch so eine lebendige Expressivität, die ergänzen sich wunderbar, aber man sieht eben auch, dass das, was auf der Symbolebene passiert, gar nicht unbedingt darauf schließen lässt, was auf der Sachebene passiert. Also denn sie sind beide, wenn man es jetzt positiv sagen will, eben Politiker der Mitte. Also die sind in keiner Weise jetzt irgendwie ganz besonders links oder sozialreformerisch, wie ich schon sagte, angehaucht. Und das wird spannend, was jetzt passieren wird. Ob das Symbolische sich übersetzen lässt in tatsächlich praktische Politik und so das Land wird einen helfen.
Ja, ich meine, es könnte ja sein, dass beide gesagt haben, gut, wir wissen ja, wie im Moment die Stimmung im Lande ist, also wer auch unser Gegner ist, nämlich Donald Trump. Und deswegen zeigen wir uns auch nicht zu sehr gen links gerichtet, sondern wir bleiben in der Mitte sehr deutlich. Und was wir nachher von der Politik machen, das sehen wir dann.
Ja, also ich bin jetzt keine Expertin für die USA, aber ich weiß, dass zum Beispiel Kamala Harris, die Justizministerin, heißt das so, in Kalifornien gewesen ist, also dass sie schon jetzt jemand ist, die nicht unbedingt reformerisch unterwegs war. Also die ist auch kritisiert worden, weil sie in bestimmten Bereichen auch eine harte Linie gefahren hat, aus Überzeugung, also aus guten Gründen. Und auch Joe Biden hat zum Teil Einsparungen im Sozialsystem mit zu verantworten gehabt. Also das wir werden sehen, ob dieser Drive, dieser kritischen Bewegung, der sie getragen hat, ob der jetzt tatsächlich auch sich in Politik umsetzt. Und da bin ich nicht überzeugt, dass das passiert.
Als Joe Biden jetzt die Wahl gewonnen hat und als das verkündet wurde, da waren ja unglaublich viele Emotionen im Spiel. Unter anderem ein CNN-Moderator, Van Jones, war so erleichtert, dass Trump nicht nochmal gewonnen hat, dass er einfach weinen musste.
Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids, character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters.
Also er sagte, es war leichter, heute früh Vater zu sein und den Kindern sagen zu können, wenn du Charakter hast, dann hat das einen Wert. Wenn du die Wahrheit sagst, dann hat das seinen Sinn. Wenn du ein guter Mensch bist, dann macht das einen Unterschied. Und er hat sich dann noch so durch weitere Sätze gezittert. Das war sehr berührend, das zu hören. Er war einfach froh, dass dieses Ende der Herrschaft von Donald Trump Minderheiten wieder atmen lässt, so hat er das gesagt. Waren Sie auch so erleichtert?
Ja, erleichtert. Ich war froh, dass als klar war, dass Trump keine zweite Amtszeit aller Voraussicht nach bekommen wird. Erleichtert in diesem starken emotionalen Sinne tatsächlich nicht, weil die Regierung in den USA mein persönliches Leben nicht ganz so stark beeinflusst wie diesen CNN-Moderator.
Und es zeigt sich aber in diesen Worten auch eben die Spaltung des Landes. Van Jones ist schwarz, gehört zu einer Minderheit und er wünscht sich eben jetzt, dass Joe Biden, das lege ich ihm jetzt sozusagen in den Mund, aber ich denke schon, dass es das ist, dass es ihm gelingt, das Land wieder zu einen. Und so tritt Joe Biden ja auch auf, nämlich als Heiler. Er sagt, es würde hier gehen um die Seele Amerikas. Das hat er bei seinen Wahlkampfauftritten immer wieder gesagt. Amerika würde unter Trump kaputt gehen und er sei sozusagen der Einzige, der es retten kann. Das ist ja aber auch wieder so eine Strategie des Ich bin der Messias, ich bin der Heiler, ich kann hier die Einheit herstellen. Es hat offensichtlich verfangen.
Ja, es hat verfangen. Ich glaube, es ist auch im Augenblick vielleicht, also nicht vielleicht, das ist im Augenblick auch eine wichtige Rhetorik, weil die Lage in der Tat so sehr polarisiert ist, dass hätte er jetzt weiterhin vor allen Dingen das eigene Lager bedient rhetorisch, dass das hochproblematisch gewesen wäre. Aber man weiß auch aus der Forschung zu Gesellschaften, die wie auch immer Spaltungen durchlebt haben, dadurch geprägt sind, dass diese Rhetorik der Einheit, auch wenn sie einerseits wichtig ist, immer auch ein bisschen risikoreich ist, weil zum einen, dass die Gefahr besteht, dass Unterschiede so sehr verdeckt werden, dass man sie nicht mehr thematisieren kann. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Identitätsunterschiede, sondern zum Beispiel auch manifeste unterschiedliche politische Auffassungen in Sachfragen. Weil man dann sozusagen als Nestbeschmutzer einer immer wieder zelebrierten Einheit dasteht. Und es besteht auch die Gefahr, dass Exklusionseffekte entstehen, weil sich hier und da dann eben doch immer wieder zeigt, dass bei so einer Einheitsrhetorik nicht selten wirklich alle gemeint sind in einem demografischen Sinne. Also es gibt so eine Gefahr, dass es eine Rhetorik ist, die zu einem Machtinstrument wird, die bestimmte Menschen voranträgt und andere außen vor lässt. Und
also, ja. Meinen Sie, im Grunde hat er sich patriotisch, er hat sich männlich, weiß inszeniert, eben diese weiße Ikonografie wieder hervorgeholt und sich genau so geriert, falls es so ist, ich sehe Sie nicken, hat er das vielleicht aber auch deswegen getan, weil er eben wusste, auf genau diesem Schlachtfeld muss er gegen Trump antreten.
Ja, er muss auf diesem Schlachtfeld antreten und er muss, wenn er am Ende als Präsident tatsächlich regiert, braucht er auch Legitimität bei denjenigen, die Trump gewählt haben. Also das, und das hat man immer gesehen. Also ich habe noch mal mir die Rede angeschaut, die John McCain gehalten hat, als Obama, als er gegen Obama verloren hat. Und das war im Prinzip derselbe Gestus zu sagen, liebe Leute, wir haben verloren, aber wir sind alle Amerikaner und für die USA ist das ein guter Moment, dass Obama gewählt wurde, weil es auch gute Gründe dafür gibt, dass es ihn jetzt als Präsidenten gibt. Und insofern ist diese Rhetorik schon wichtig, aber ich würde immer sagen, sie sollte auch kritisch begleitet werden.
Theresa Kolomba-Beck ist Soziologin, habe ich jetzt mehrfach gesagt, an der Bundeswehr-Universität in München. Aber ich weiß, Frau Kolomba-Beck, Sie gehen nach Hamburg an die Helmut-Schmidt-Universität und beginnen dort am 1.1.21 ihre neue Wirkungsstelle sozusagen auszufüllen. Wie ist das eigentlich so zur Zeit, sich zu verabschieden, an der einen Universität und zur anderen zu gehen? Das ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Ja, es ist ganz merkwürdig, weil man an der Stelle merkt, dass Verabschieden ein Ritus ist, den man jetzt gar nicht ausfüllen kann, weil man sich persönlich in so einer größeren Runde gar nicht treffen kann. Also all das, was man jetzt machen würde, die Kollegen nochmal einladen, sich bedanken formell, das kann nicht stattfinden und das kann man dann so ein bisschen versuchen zu simulieren und das ersetzt das aber gar nicht wirklich. Ist ja ein bisschen traurig, als würde man sich davon schleichen.
Ja. Haben Sie dann vor, vielleicht, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt geht oder ob dann die Zeit darüber hinweggegangen ist, dann, wenn die Pandemie vorbei ist, nochmal zurückzugehen nach München und dann ein verspätetes Abschiedsfest zu geben?
Ich kann mir das vorstellen, es wird davon abhängen, wie lange die Pandemie uns begleiten wird. Vielleicht ist die Zeit dann doch schon darüber gegangen, wie Sie so schön gesagt haben.
Wir wissen es nicht, dass es in der Tat war, aber wir wissen, dass diese Stunde vorbei ist. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, war mir eine Freude.